So, meine Lieben, nächster Anlauf, Lucifer zu porträtieren und alles im Umkreis dazu noch ein bisschen zu besprechen, also die Schlange, die da innen ist. Wir haben es letzte Mal kurz einmal angedeutet, dass die luziferischen Wesenheiten etwas mit der Venussphäre zu tun haben. Allerdings gibt es da jetzt wieder scheinbar widersprüchliche Angaben von Steiner, weil einmal sagt er, also die luziferischen Wesenheiten hängen mit der Venussphäre zusammen, an einer anderen Stelle sagt er, sie haben Sehnsucht nach der Venussphäre. Beides stimmt, haben wir das letzte Mal gesagt, weil es ja eine ganze Hierarchie von luziferischen Wesenheiten letztlich gibt. Auslöser war auf dem alten Mond, das heißt der vorhergehenden Inkarnation unserer Erde, wenn man es kurz so bezeichnen will, dass dort ja überhaupt erst die luziferischen Wesenheiten hervorgetreten sind, indem sie damals auf ihre Menschheitsstufe steigen sollten, das heißt also eigenständige geistige Wesenheiten werden sollten und manche eben diese Entwicklung nicht vollendet haben, sondern sie erst jetzt im Zuge unserer Erdentwicklung ganz zu Ende bringen, was aber zur Folge hatte, dass alle Hierarchien, die mit ihnen verbunden sind, also das heißt die damaligen Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten und so weiter, letztlich dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Dasselbe gilt für unsere heutige Erdentwicklung, was wir an Menschen versäumen und wo wir hinter unserer Entwicklung zurückbleiben, ziehen wir die höheren Hierarchien eigentlich bis zur Spitze hinauf mit hinunter. Das ist also ein unaufhaltsamer Prozess. Entweder die unterste Hierarchie übernimmt ihre Aufgabe voll und ganz, dann können sich die oben weiterentwickeln, ansonsten bleiben sie daran gebunden, die Aufgaben weiter zu pflegen, die wir eigentlich übernehmen sollten. Und so, also die berühmte Zeichnung, da habe ich es euch eh schon oft aufzeichnet, das kommt von Steiner, was kein Mensch in der Insel kann, wenn er nicht weiß, was soll, also das... Ich liebe diese Zeit.
Ja.
Diese eine aufsteigende Ast und so ja. Ungefähr der andere absteigende. Und das soll nichts anderes ausdrücken. Am Menschen liegt es, dass eine Scheidung im Reich der Engelwesenheiten, also auf die bezieht er sich da speziell, stattfindet, wenn sich der Mensch geistig entwickelt. Zum Beispiel langsamer gewisses Bewusstsein für eine Inkarnation entwickelt, hast du nicht gleich eine Rückschau, aber mal eine erste Empfindung wenigstens dafür entwickelt, dann entlastet das bereits die Engelwesenheit, die sonst diese Aufgabe für uns übernehmen muss, unsere Individualität einfach durch die Inkarnationen zu führen. Weil solange wir einfach keinen Zugang dazu haben, muss die das übernehmen. Je mehr wir ein gewisses Gespür, es muss eben noch gar kein bewusster Rückschau in früherer Erdenleben sein, aber wenn wir einfach hier im Leben ein Gespür entwickeln, mit welchen Menschen hänge ich karmisch zusammen, was schuldigt dem in einer gewissen Weise, selbst wenn das noch sehr instinktiv, unter Anführungszeichen, ist, noch nicht ganz klar bewusst ist, umso mehr entlaste ich diese Wesenheit und sie kann ihre eigene Entwicklung vorantreiben, ansonsten muss unsere Arbeit machen. Und das ist ein Prinzip, das eigentlich immer wieder halt aber in veränderter Form auftritt und das war eben damals am alten Mond für diese luziferischen Wesenheiten so. Die haben also nicht genügend ihre eigene Entwicklung in die Hand genommen und damit letztlich eine ganze Hierarchie von luziferischen Wesenheiten hervorgebracht. Also das geht wirklich Stufe für Stufe, einer reißt den anderen im Grunde herunter. Und das geht hinauf, also bis an die höchste Spitze im Grunde. Und das geht so weit, dass sich aus dieser ganzen Hierarchie eben wirklich eine luziferische Hierarchie entwickelt, die auch ein gewisses Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt und das ist das, was man dann im großen Luzifer nennt. Also im Singular genommen. Aber Luzifer in diesem Singular genommen umfasst eben also eine unendliche Vielzahl von einzelnen luziferischen Wesenheiten. Und davon gibt es welche, die sehr stark jetzt mit unserer Erde verbunden sind, also namentlich die ganze Geschichte ausgelöst haben und die sogar
in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung sogar noch inkarniert waren oder bis zu einem gewissen Grad inkarniert waren in den damaligen möglichen Leibeshüllen halt. Und Während der Erdenentwicklung. Ja, das waren damals daher, aber weil sie ja doch in vieler Beziehung dem Menschen trotzdem weit voraus waren, waren sie die großen Führergestalten, teilweise große Eingeweihte im Grunde, die die Kulturentwicklung vorangebracht haben. Also Kulturentwicklung im weitesten Sinn, weil das ist noch, also lange vor der Zeit, die Kulturepochen betrifft, also urindische Zeit und so weiter. Also das geht zurück auf die atlantische Zeit, also aufs Eiszeitalter und noch was davor war, also lemurische Zeit, also weit zurück in die Vergangenheit. Und dann hören auch also die Inkarnationsmöglichkeiten für diese Wesenheiten auf, weil sie ja doch letztlich schon so eine Zwischenstufe zu den Engelwesenheiten darstellen und etliche davon auch früher oder später den Anschluss an die regulären Engelwesenheiten gefunden haben. Also das heißt, es sind auch nicht alle luziferische Wesenheiten geblieben. Also das heißt nicht einmal luziferisch für immer luziferisch, sondern auch dort ist eine Entwicklung, manche schneller, manche langsamer. Also es ist eine Anschlussmöglichkeit an die reguläre Entwicklung, wenn man will, möglich. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, das was Steiner immer so plakativ sagt, mit gewissen Wesenheiten wurden abkommandiert als Widersacher, dass es auch im Dienste des Ganzen ist, dass also so eine differenzierte Entwicklung stattfindet, dass also manche Wesenheiten vielleicht sogar vorauseilen der durchschnittlichen Entwicklung und andere eben zurückbleiben und dadurch ein bisschen auf der Bremse stehen mit der Gesamtentwicklung, Widerstand leisten dem Geschehen. Das hat letztlich im Gesamtkonzept alles seinen Sinn, daher sind die Widersacher nicht in dem Sinn als absolut böse zu bezeichnen. Denn sie sind also für viele Entwicklungen notwendig. Sie sind insbesondere notwendig, dass eben überhaupt das Entwicklungsziel, wenn man das so nennen will, überhaupt erreicht wird. Nicht mal, weil das, auch das ist schon eine schwierige Frage, Entwicklungsziel. Man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, da ist irgendwo am Anfang, weiß ich nicht, von mir aus der alten Saturnentwicklung, wo also alles begonnen hat, für unser Ding, also der liebe Gott oder wie immer man das halt dann nennt, da gesessen ist, einmal gegrübelt hat und auf dem Reißbrett einmal einen Plan entworfen hat, wie die planetarische Entwicklung ausschauen soll und was am Ende rauskommen soll. So simpel läuft es nicht. Es ist eher so, dass man sagen kann, diese sieben planetarischen Entwicklungsstufen sind in Wahrheit Teil eines geistigen Gesamtorganismus, der aber die Zeiten übergreift. Weil ein wirklich geistiger Organismus ist ja nicht so wie hier ein physischer Organismus, der halt einmal entsteht und vergeht, so schaut es für uns außen aus. Aber eigentlich ist das Gesamte in dem geistigen Organismus auf einmal präsent. Sowohl die räumliche Fülle oder dessen, was uns später als räumliche Fülle erscheint, aber eben nicht nur das, mehr noch auch die ganze zeitliche Entwicklung in einer gewissen Weise. Nur es leidet natürlich trotzdem Modifikationen dadurch, dass es jetzt immer mehr in die äußere Erscheinung tritt, das heißt ein äußerlich zeitliches, ein äußerlich räumliches Erscheinungsbild annimmt. Das ist noch was anderes als sozusagen die geistige Grundgestalt. Und mit geistiger Grundgestalt meine ich etwas, was, naja, wenn man so die Ebenen anschaut, also wir haben als höchste Weltebene den Nirvana-Plan, also Nirvana. Das ist der Bereich, wo man, der Name kommt eigentlich irgendwie vom oder verwandt dem deutschen Nichtswähnen. Dort hört also jede Beschreibungsmöglichkeit auf. Die Buddhisten verstehen sie das Verlöschen im Nichts sozusagen irgendwie. Und trotzdem beschreiben sie es aber immer als doch als etwas, ein etwas, das nichts ist, oder es ist nicht zu beschreiben, alles Schöpferische kommt aus dem, also da drin wäre letztlich die Trinität situiert. Aus diesem Bereich stammt unser Ich. Unsere Schöpferkraft schöpfen wir auch von dort, ist vergleichbar. Daher können wir über das Ich im tiefsten, innersten Kern im Grunde gar nichts sagen, wir können es nur beobachten an dem, was es tut. Das heißt, was es schöpferisch hervorbringt. Also in der Philosophie, weiß ich nicht, der Fichte hat davon gesprochen, von der Tathandlung, durch die das Ich sich selbst setzt oder sich selbst erzeugt. Also wir können es eigentlich nur in seinem Tätigsein erfassen und was dadurch entsteht. Und so ist es bei jedem Schöpferischen. Genauso für den Kern des Göttlichen, also sagen wir also für die Vatergottheit, wenn man so will, die bleibt im gewissen Sinn in ewiger Verborgenheit. Da kann im Grunde nichts darüber sagen. Es fängt etwas an, dass man was sagen kann darüber mit der Gestalt des Christus. Weil der erstens der ist, der tätig die Schöpfung hervorbringt, der also in dem ganzen Geschehen ganz aktiv direkt drinnen bleibt, also der kommt sozusagen aus der Quelle, wagt sich heraus irgendwo. In seinem inneren schöpferischen Kern kommt natürlich auch alles von da. Aber er bietet sozusagen eine erste Erscheinungshülle, durch die er irgendwo fassbar ist, durch seine Taten, die er setzt. Und der Weltbereich, in dem er also sozusagen am ursprünglichsten zu finden ist, das ist der sogenannte Buddhi-Plan. Das ist das, was eine Verwandtschaft hat mit diesem gleichnamigen höheren Wesensglied, das der Mensch entwickeln kann, wenn er seinen Ätherleib, das heißt seine Lebenskräfte, vollständig vergeistigt, sodass er aus dem Nichts Leben schaffen kann. Wir haben Lebensgeist dann entwickelt, wenn wir aus dem Nichts heraus Lebenskräfte schaffen können. Das ist noch nicht eine äußere Pflanze oder sowas, aber es ist die ätherische Kraft, die zum Beispiel eine Pflanze belebt. Das heißt, wenn wir Buddhi vollkommen entwickelt haben, werden einmal, dann schaffen wir uns unseren Ätherleib völlig unabhängig von dem, was an ätherischen Kräften in der Welt vorhanden ist. Wir schaffen ihn aus dem Nichts heraus. Jetzt im Moment sind wir im Wesentlichen angewiesen darauf, mit dem Vorlieb zu nehmen, was wir sozusagen aus der Welt einsammeln und was durch den ganzen Schöpfungsprozess, durch die Schöpfungsgeschichte an ätherischen Kräften in die Welt eingebaut wurde sozusagen. Und wenn diese Kräfte verdorben sein sollten, was teilweise der Fall ist, durch Wirkung Widersacherkräfte und so weiter, dann müssen wir trotzdem mit dem Vorlieb nehmen. Da kann unser Ich im Moment noch so entwickelt sein, einen besseren Ätherleib als aus dem Material, das zur Verfügung steht, Material sehr unter Anführungszeichen, können wir uns halt nicht schaffen. Wenn wir Buddhi entwickelt haben, dann macht man aus dem Nichts heraus. Das heißt, dann ist eine wirkliche Erneuerung der Welt da. Jetzt können wir das im Grunde eigenständig im Wesentlichen noch nicht, in feinen Ansätzen immer, aber...
Ja, durch die Liebe.
Durch die Liebe. Durch die Liebe und sehr verstärkt durch die Verbindung mit dem Christus, weil das genau seine Welt ist. Also der Christus lebt eigentlich ursprünglich am stärksten in der, das ist die Christuswelt, kann man sagen auch. Also er stammt zwar natürlich eben auch von da, aber da ist er jetzt wirklich beheimatet im Grunde. Das ist sozusagen das Erste, wo die erste feinste Form, wo Schöpfung in Erscheinung tritt. Sie tritt in Erscheinung als die geistige Kraft, Leben zu schaffen. Lebenskräfte, Ätherkräfte zu schaffen. Also das ist nicht die Ätherwelt, aber es ist die Fähigkeit, Ätherwelt zu schaffen. So könnte man es bezeichnen. Und das ist jetzt alles noch über den Bereich, den Steiner dann oft im engeren Sinn die geistige Welt nennt. Die kommt erst darunter, oder was mit dem alten indischen Begriff, also alten indischen, den theosophischen Begriff halt, Devachan heißt. Die Götterwelt, wenn man so will. Also das ist die geistige Welt im engeren Sinn. Ich höre.
so unter Anführungszeichen. Das ist im Übrigen auch immer sehr zu beachten, wenn Steiner von der geistigen Welt spricht, muss man immer mal schauen, was meint er eigentlich. Weil im Grunde kannst du die ganze Totalität meinen, weil alles geistige Welt ist. Es kann aber auch im engeren Sinn, und das ist oft gemeint, eben diesen Bereich meinen. Wobei sich das noch in der oberen und der unteren Devachan gliedert, aber das ist nicht so wichtig. Man könnte auch sagen, das ist die, unter Anführungszeichen, Gedankenwelt. Man darf natürlich jetzt nicht so sehr mit unseren menschlichen Gedanken, die nur ein ganz blasses Abbild sind, vergleichen. Aber es sind hier schöpferische Gedanken, es sind ausgeführte Gedanken, sozusagen, wenn man so will, also wird hier die Schöpfung als Gedankenkonzept entwickelt. Aber eben, das ist eine sehr, sehr gewagte Ausdrucksweise, weil man es eben nicht wirklich mit unserem Denken vergleichen kann. Jedenfalls nicht mit unserem Verstandesdenken.
Die Welt der Vernunft könnte man
vielleicht. Ja, man könnte sagen, die Welt der Vernunft auch, richtig.
Was ist ein ausgeführter Gedanke?
Naja, ich meine, wenn ich als irdisches Beispiel jetzt für uns, wenn ich die Idee habe, eine Dampfmaschine, eine Maschine zu entwickeln, die mit Wasserdampf betrieben werden soll, das muss doch irgendwie gehen. Aber wie führe ich das aus? Da habe ich vielleicht eine Grundidee, ja, ich muss irgendwo was haben, der Dampf dehnt sich aus und das muss irgendwas in Bewegung setzen. Das ist einmal eine Grundidee. Schon auf die Idee zu kommen, sowas überhaupt zu wollen, ist genial im Grunde. Ist genial und die Menschheit hat Jahrtausende im Grunde gebraucht, um dorthin zu kommen.
Also die in sich stimmig ist?
Die in sich stimmig ist und die fruchtbar ist irgendwo.
Selbst wenn es nicht ausgeführt
ist. Eben, sie ist in dem Punkt nämlich eben überhaupt noch nicht ausgeführt. Ja, und jetzt erfordert es eine ganz andere Art von Denken, um die auszuführen. Weil es hat vielleicht einmal so einen genialen Einfall, nur er hat hinten und vorne keine Ahnung von Mechanik und von Wärmetechnik und sonst irgendwas und steht eigentlich hilflos davor, wie setze ich das jetzt um? Und weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht hat es Botschaft, dass er ein Modell baut oder was. Sondern er sitzt jetzt auf seiner Idee und vielleicht kommt ein anderer, der vielleicht eher ziemlich ideenlos ist, aber praktischer Handwerker ist und sagt, das machen wir schon, was willst du Wasser kochen und das soll was bewegen? Na, da habe ich schon eine Möglichkeit. Aber er wäre nie selber drauf gekommen, sowas überhaupt anzugehen. Also das ist so in etwa der Idee zwischen einmal dem schöpferischen Keim, wenn man so will, also der Uridee und dann der Ausführung. Oder wie man in der Wissenschaft auch sagen, 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also man könnte sagen, Vernunft und Verstand auch. Also das untere Devachan ist so mehr das Bild der Verstandeswelt dann. Aber natürlich in einer viel höheren Dimension als unser menschliches, weil es nämlich den ganzen Kosmos umfasst. Das ist der Punkt, weil unser Verstand greift also immer ein winziges Fahrzeug heraus. Und auch unsere Vernunft holt nur Dinge. Aber die ist wirklich aus dem Gesamten des Kosmischen herausgeholt. Und dann kommt darunter die Astralwelt, also die Seelenwelt. Also da sind zum Beispiel drinnen die Welt der flutenden Reizbarkeit, also wo die Sinnesqualitäten als solches eine Rolle spielen, wo also das alles, was es überhaupt jetzt zu einem bildhaften seelischen Erleben macht. Bildhaft im weitesten Sinn, das kann Geruchsqualitäten, sonst was sein, natürlich wieder in viel höherem Grad ausgebildet, als wir es hier sinnlich nur als Abschattung erleben. Aber ich sage immer, wenn wir die Welt sinnlich erleben, haben wir eigentlich schon einen Bezug zur Astralwelt im Grunde. Das ist schon der Beweis, dass sie in irgendeiner Form da sein muss. Weil es ist eben nicht nur Lichtquanten oder was. Wenn es nur Lichtquanten oder irgendwas wären, dann hätte ich nichts erleben dabei. da gäbe es kein Ort für uns, kein Grün, kein Nix, und es wird nichts stinken. Und Ding wird eben vielleicht einen Zeigerausschlag haben, aha, schlechte Sache, und würden dazu sagen, stinkt. Aber wir würden es nicht empfinden, nicht erleben. Also, dass wir überhaupt seelisch etwas dabei erleben können, ist da. Das ist zum Beispiel das, was dem Ahriman immer so abgeht. Der hat da seine Sollbruchstelle. Da kann er nicht hin. Und das sucht er eigentlich immer. Primär mal. Und dann kommt da unten die Ätherwelt und die physische Welt. Man kann es jetzt getrennt aufschreiben oder ja, wurscht. Wobei man auch wieder dazu sagen muss, natürlich sind das jetzt von uns oder von den Menschen geformte Begriffe. Man darf sich nicht vorstellen, das ist jetzt so wie ein Haus mit Stockwerken, die so klare Grenzen haben. Und man merkt einfach nur im Zuge der geistigen Wahrnehmung, dass wenn ich da aufsteige, da komme ich irgendwann in einen anderen Bereich. Also zum Beispiel, wenn ich anfange, mich mit dem Licht zu beschäftigen, dann komme ich irgendwo, wenn ich es jetzt im seelischen Erleben eigentlich verfolge, in einen Bereich rein, wo ich sage, naja, aber materiell, physisch ist es eigentlich nimmer. Ich meine, das Sprechen von Lichtquanten, so verdeckt es nur irgendwo, wenn man sich dann womöglich noch wie kleine Kugeln vorstellt, die herumsausen. Dann, aber so ist das Erlebnis des Lichtes ja nicht. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich das Licht selber gar nicht sehe, sondern die Wirkung des Lichtes. Wie schaut Licht aus? Ich sehe eigentlich, ja, was sehe ich da, was leuchtet das? Ich sehe die Lampe, die leuchtet. Und wenn die nicht da wäre, wenn ich mir jetzt die ganze Lampe weg, also vorstelle, dass die weg ist, was bleibt dann eigentlich über? Dann komme ich eigentlich nicht mehr bin ich schon im übersinnlichen Bereich in Wahrheit, also mit dem Licht komme ich schon in den übersinnlichen Bereich. Man denke, ich darf mir nur einen Sternenhimmel anschauen. Erfüllte von dem Licht tausender Sonnen. Und trotzdem sehen nur die einzelnen Punkte und die Sterne und dazwischen, was ja alles eigentlich mit Licht erfüllt ist, da merke ich nichts von Licht, da ist stockfinster im Grunde. Ja, selbst wenn ich mit einer Taschenlampe durch die Finsternis gehe, dann sehe ich zwar so einen gewissen Lichtkegel, aber warum? Weil Staubkörnteln in der Luft sind, die aufglänzen. Wenn die Luft völlig staubfrei ist, sehe ich das Einfachste, was ich sehen kann, nämlich nichts. Dann ist es stockdunkel, außer ich schaue direkt hinein. Aber dann sehe ich wieder die Lampe, oder besser sehe ich sie nicht, weil ich geblendet bin. Also das heißt, ich sehe immer nur Leuchtendes oder Beleuchtetes. Also das heißt, was sekundär Leuchtendes, was Licht zurückwirft. Aber die Verbindung sozusagen, die sehe ich eigentlich nicht.
Ich weiß auch warum.
Ja.
Weil das Licht Lichtgeschwindigkeit hat.
Ja, hat was damit zu tun, ja. Hat sicher was damit zu tun. Also
nämlich nach der ersten Einsteinschen Theorie, ja, ist vom Standpunkt des Lichts vergeht keine Zeit.
Ja, das ist richtig. Das, ich meine, das ist eine sehr interessante Sache. Aber Licht, früher hat man glaubt, Licht bewegt. Licht ist, wenn ich das Licht aufdrehe, ist sofort bei mir. Und wenn ich das da im Zimmer mache, haben wir den Eindruck so. Wenn das Ganze aber jetzt hunderttausende Kilometer weit weg ist, dann ist das nicht der Fall. Schon vom Mond zu uns braucht das Licht über eine Sekunde. Also da merkt man schon, selbst wenn man nur mit freiem Auge schauen würde, würde man schon den Unterschied bemerken. Und von der Sonne zum Beispiel braucht es 8 Minuten ungefähr bis zu uns. Das heißt, angenommen vor 8 Minuten wird die Sonne explodiert, dann merkt man es also erst eben die 8 Minuten später und vorher nicht. Und Einstein sagt mit durchaus recht, zumindest für den äußeren physikalischen Raum, dass sich also keine äußere Wirkung schneller als das Licht ausbreiten kann. Also Licht ist sozusagen die Maximalgeschwindigkeit, die es in der räumlichen Welt überhaupt gibt. Und der Witz, der auch dann in den Formeln bei Einstein so vorkommt, ist, dass eigentlich das Licht in dem Moment aber
Zeitlosigkeit erlebt. Lichtgeschwindigkeit bedeutet für das Licht Zeitlosigkeit. In den einsteinischen Formeln ist es so schön drin, je schneller sich ein Gegenstand bewegt, desto langsamer vergeht für ihn die Zeit. Das heißt, Zeit ist aus der Sicht der Relativitätstheorie etwas, was abhängt vom Bewegungszustand. Und um es jetzt noch ganz kompliziert zu machen, vom relativen Bewegungszustand. Weil es gibt in der Relativitätstheorie keine absolute Bewegung. Ich kann nicht sagen, ob sich das eine oder das andere bewegt. Ich kann eigentlich, und so ist es auch, nur messen, dass sie sich relativ zueinander bewegen. Weil wir sagen, ja, ich stehe jetzt da. Stimmt aber gar nicht, weil die Erde dreht sich mit einer Höllengeschwindigkeit, ich glaube so 20.000 Kilometer in der Stunde oder so, saus man dahin. Wir merken halt nichts davon, weil wir relativ zum Untergrund in der Ruhe sind. Das heißt, wir bewegen uns in Wahrheit mit genau der gleichen Geschwindigkeit. Aber das ist noch nicht alles. Die Erde bewegt sich um die Sonne und da saust es auch erst recht herum. Und die Sonne bewegt sich mit der ganzen Galaxis irgendwo mit. Also und die Galaxien bewegen sich auseinander. Also es ist alles in Bewegung. Ich muss nur irgendeinen fixen Bezugspunkt wählen und auf den ich alles messe. Das heißt also, physikalisch messbar kann ich nicht von einer absoluten Bewegung, sondern von einer relativen Bewegung sprechen. Physikalisch messbar, ich sage das ganz bewusst. Weil es gibt dann schon, wenn ich eben die höheren Welten einbeziehe, gibt es schon also Möglichkeiten, wo ich zumindest sagen kann, zu welchem Bewegungssystem gehört das, welches wähle ich als Bezugspunkt. Da gibt es also schon dann sehr, sehr wesentliche Unterschiede und aus dem ergibt sich zum Beispiel, dass viele Lebensprozesse auf der Erde das Geozentrische, das die Erde ruhend in die Mitte stellt, durchaus richtig ist. Weil die Bewegungen eben für uns hier so in der Form dann gestaltend auf unseren Organismus und dergleichen wirken. So als wäre das also der absolute Ruhepunkt. Deswegen die Erde, ja. Ich meine, deswegen ist es trotzdem rein räumlich physikalisch genommen relativ. Daher gibt es rein physikalisch von dem her auch keinen Unterschied zwischen jetzt dem kopernikanischen System und dem alten geozentrischen. Ich kann auch mit beiden da tatsächlich wunderbar rechnen. Und ich habe das, glaube ich, eh schon öfters erzählt, in Wahrheit rechnet man mit einem Mischding. Das ist das System von Tycho de Brahe, der sagt, die Erde steht im Mittelpunkt und bewegt sich die Venus, der Merkur, die Sonne und um die Sonne bewegen sich die äußeren Planeten. Mars, Jupiter, Saturn und so weiter. Also ein ganz kurioses System. Und das Lustige ist, nach dem wird meistens gerechnet, weil das am einfachsten zum Berechnen ist. Das ist also mathematisch einfach am ergiebigsten sozusagen. Aber letztlich lässt sich das eine oder das andere ineinander transformieren. Also die Ergebnisse kommen letztlich mit weniger oder mehr Aufwand bei grundsätzlich jedem Ausgangspunkt genauso heraus. Ich kann genauso sagen, der Mars steht im Mittelpunkt. Und da rechne ich das so aus, dann mache ich halt ein marszentrisches System. Also für die kleinen grünen Männchen, die es eh nicht gibt, aber wurscht, die würden vielleicht also ein marszentrisches System wählen. Und das ist auch gerechtfertigt.
Und so hat auch jeder Mensch recht, wenn er sagt, ich stehe im Mittelpunkt der Erde.
Natürlich, ja. In gewisser Weise ja, sowieso. Sowieso. Aber der Witz bei diesen ganzen Sachen ist, dass jetzt der Einstein sagt, gut, aber die Lichtgeschwindigkeit ist das Maximum, das möglich ist. Bis dahin ist man ausgegangen davon, dass im Prinzip eine unendlich große Geschwindigkeit möglich ist und gerade fürs Licht hätte man das angenommen. Die erste Entdeckung war dann im 19. Jahrhundert die Elektrizitätslehre, wo man erstens einmal festgestellt hat, Licht oder die Lichterscheinungen haben irgendwas mit Elektrizität und Magnetismus zu tun, weil elektromagnetische Wellen verhalten sich genauso wie Lichtwellen und da gibt es die genau gleichen Erscheinungen
und dann gab es den James Clerk Maxwell, der die berühmten Maxwell-Gleichungen aufgestellt hat, die für die Elektrizitätslehre und Magnetismuslehre, die das alles zusammenfassen. Und da kommt als ein Ergebnis eine bestimmte Geschwindigkeit heraus, mit der sie diese Wirkungen ausbreiten. Das ist die Lichtgeschwindigkeit.
Beim Strom auch?
Ja, beim Strom auch. Auch der Strom breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.
Kommt es da nicht auf den Leiter an?
Nein, der Stromimpuls breitet sich aus mit Lichtgeschwindigkeit.
Bei den Schallwellen kommt auch ein Leiter drauf an.
Bei den
Schallwellen schon.
Bei den Schallwellen, ja. Und bei der Wärmeleitung Theta.
Ja.
Bei der Wärmeleitung Theta, aber beim elektrischen Strom nicht.
Aber es ist irgendwie ein Gegenbild von Licht.
Ja, ist es auch. Also in Wahrheit ist, sage ich mal, wenn man es jetzt geisteswissenschaftlich betrachtet, ist es in Wahrheit die Finsternis, an der sich das Licht reibt in einer gewissen Weise. Das Licht hätte unendliche Geschwindigkeit, wenn es im Grunde nicht den finsternisbehafteten Raum gäbe. Und das heißt konkret, also den mit Materie erfüllten Raum. Und da sind die ganzen elektrischen und magnetischen Kräfte und so weiter drinnen. Also es ergibt sich eigentlich aus dem Wechselspiel von beiden. Da ist etwas, was eigentlich unendliche Geschwindigkeit hätte und eine andere, im Grunde können wir ruhig sagen, arimanische Kraft, die eigentlich alles zum Erstarren bringen würde. Das heißt, die im Grunde als einzige Geschwindigkeit null. Das heißt, null Veränderung zulassen würde. Alles zum Erstarren bringen würde. Und die beiden spielen zusammen und es ergibt sich sozusagen ein Gleichgewichtszustand und der ist jetzt beschrieben durch die Lichtgeschwindigkeit.
In unserem Kosmos.
In unserem Kosmos jetzt. Überhaupt in unserem Erdenkosmos, wenn man so will. Also während unserer Erdenentwicklung. Und man kann durchaus sogar sagen, also das zusammenhängt mit dem Wechselspiel luziferischer und arimanischer Kräfte auch, weil Licht und Luzifer hat ja auch irgendwie was miteinander zu tun. Also das heißt damit, dass zum Beispiel die Lichtwirkungen, die wir erleben, eben in Form der Farben und so weiter, das hat natürlich was mit dem Luziferischen zu tun. Also das ist sozusagen alles nicht das rein geistige Licht oder so, sondern da ist schon eine Modifikation drinnen.
Und Magnetismus?
Magnetismus, also es ist so, Steiner gibt einmal eine Anregung, also das Elektrische hat mehr mit dem Luziferischen zu tun, das Magnetische mit den arimanischen Kräften und dann gäbe es eben noch die ominöse dritte Kraft. Und der man so nicht wirklich so ganz genau weiß, was es ist. Und das ist die Kernkräfte, ist die Gravitation, wie immer. Also das sind auf jeden Fall, es hat was zu tun mit den Kräften, die am tiefsten in der Materie drinnen liegen, wenn man so will. Man könnte das auch, also wenn man von mir aus jetzt grob nimmt, die Kernkräfte, Magnetismus, Elektrizität, die im Übrigen ja heute längst zusammengefasst sind miteinander, also eben bei den Maxwell-Gleichungen, die berühmten, die gemeinsam behandeln. Das heißt, im Grunde spricht er von der Zusammenwirkung Luzifers und Arimans, wenn man jetzt geisteswissenschaftlich sprechen wollte. Aber trotzdem kann man sagen, es ist eine gewisse Abstufung mit das hat was zu tun mit dem alten Mond, das hat was zu tun mit der alten Sonne, das heißt, das sind Kräfte, die von dort zurückgeblieben sind, als durch die Widersachermächte, nämlich durch die Wesenheiten, die dort zurückgeblieben sind, aus denen heute die arimanischen geworden sind. Und dann sind wir beim alten Saturn wieder. Also noch schreibe S-A, da schreibe ich S-O. Also das heißt, mit diesen Kräften, wenn man so will, Kernkräfte im weitesten Sinn, stimmt das jetzt wieder nicht ganz mit der heutigen Physik überein, weil die spricht zum Beispiel von Kernkräften. Da gibt es zwei verschiedene. Es gibt die sogenannte starke Wechselwirkung, das wäre in etwa mit dem zusammen. hängen. Dann gibt es aber die sogenannte schwache Wechselwirkung. Beide spielen bei der Radioaktivität und so weiter eine Rolle oder bei den Kernkraftwerken und dergleichen. Und dann gibt es eben Magnetismus, Elektrizität, die zusammengefasst sind. Und diese sogenannte schwache Wechselwirkung ist heute mittlerweile auch gelungen, das mit dem Block zusammenzufassen. Und das nennt man dann die sogenannte elektroschwache Wechselwirkung. Also das lässt sich einheitlich mittlerweile beschreiben. Und das fällt separat nur raus. Und mit der Gravitation hat man noch überhaupt große Schwierigkeiten, die unterzubringen. Die hängt aber mit Sicherheit auch irgendwo da ganz unten drinnen. Irgendwo.
Ja, vor dem Saturn hat es ja nichts gegeben.
Ja, ja. Ja. Also jedenfalls, sagen wir so, da kommen wir jedenfalls auch auf den Kern des Materiellen. Also das, was sozusagen der Kern des Materiellen ist, geht am weitesten zurück auf die alte Saturnentwicklung. Und da kommen wir schon mehr an die Peripherie sozusagen. Ja. Spiegelt sich bis in den Atombau hinein wieder, weil außen kreisen die sogenannten Elektronen. Und Elektrizität ist im Wesentlichen strömende Elektronen, wobei wieder die Frage ist, was sind Elektronen, aber die haben jedenfalls was mit der Peripherie zu tun, die sind im Vergleich zu den ganzen Kernsachen, haben die viel, viel weniger Energie, viel weniger Massewirkung, also die unterliegen nur sehr viel schwächer der Gravitation zum Beispiel auch. Also das ist was viel leichteres, luziferischeres, wenn man so will. Also wenn man will, kann man das bis in alle Details verfolgen.
Die am meisten stärksten Kräfte sind natürlich die Kernkräfte. Ich glaube, da ist ja das Weltenbild.
Richtig, ja.
Da sind die Konzentrationskräfte des Saturn drinnen. Das ist das Wichtigste. Und
richtig.
Das ist auch die Zukunft, auch
die Menschen. Ich meine, das zeigt auch nicht, weil, dass wir in unserem technischen Zeitalter dran sind, an diesen Kräften zu rütteln. Und das sind die Kräfte, die mit den Asuras zu tun haben. Und über die wir das letzte Mal eher schon ein bisschen geredet haben. Und da ist der Ari und da ist der Luzi. Also das heißt also zum Beispiel, weiß ich nicht, 1942 ist der erste Reaktor gebaut worden, 1938 ist erstmalig die Kernspaltung entdeckt worden, noch in Deutschland damals. Aber es ist eben in Deutschland Gott sei Dank nicht gelungen, es zur Anwendung zu bringen, obwohl die Amerikaner ja dann auch im Grunde höchst unverantwortlich damit gehandelt haben. Das muss man ja schon denken, weil sie haben es letztlich dann in Japan ausprobiert im Grunde und da als Machtdemonstration ohne irgendeiner militärischen Notwendigkeit, also ohne irgendeinen. Und das Privileg haben sie schon, dass das einzige in der Welt gemacht haben.
Aber es passt zum Ganzen.
Da habe ich eine Dokumentation
gesehen. Ja. Ja, das ist schlimm. Und vor allem, sie haben auch natürlich in der Entwicklung der ganzen Sache sicher, ich meine, man hat gefürchtet, dass Nazi-Deutschland auch dran ist, haucht dünn dran ist, es zu entwickeln. In Wahrheit waren sie so unendlich weit davon entfernt. Vor allem, weil die Probleme der Uranaufarbeitung und so weiter nicht geglückt sind, was fast der schwierigste Faktor ist. Weil die Bombe selber zu bauen ist nicht das geringste Problem. Das Problem ist, das Material dafür herzustellen. Weil das Uran, das man in der Natur findet, ist nicht geeignet für die Kernspaltung. Jedenfalls nicht so, dass es wirklich eine Explosion macht. Weil das muss angereichert werden. Und die Geschichte mit dem Iran nicht war immer was davon reden. Und weil die halt versucht haben, mit der ganzen Aufgebot der Technologie, die haben Anreicherungsanlagen aufzubauen. Und es ist ihnen zweifellos bis jetzt noch nicht gelungen, genug spaltbares Material herzustellen, das bombenfähig wäre. Für einen Kernreaktor brauche ich eine wesentlich geringere Anreicherung. Da um sozusagen ein bisschen Kernspaltung drin zu machen, dass ein bisschen Wärme entsteht. Ein bisschen ist eh schon recht viel, aber da genügt Material, das wesentlich weniger angereichert ist, unter Umständen sogar wirklich natürliches Uran. Aber wenn wir genug davon haben, dann beginnt ein Kernspaltungsprozess, aber er läuft nicht so kettenreaktionsartig, explosionsartig ab, dass es als Bombe brauchbar wäre. Das ist der große Unterschied. Und davon war Deutschland damals also weit entfernt, das zu Wege zu bringen. Das haben wirklich nur die Amis zusammengebracht, indem sie wirklich im Grunde die führendsten Wissenschaftler der Welt zusammengefangen haben und zusammengesammelt haben. Das ist auch ein Bild für sich natürlich, das zu sehen, also wie die gesamte naturwissenschaftliche Elite da auf einen Punkt konzentriert wird und nur an dem arbeitet dann. Ja, also jetzt sind wir aber ganz vom Licht abgekommen. Also das Licht, so wie es wir jetzt hier erleben, ist also aus dem Wechselspiel eigentlich, aus dem luziferisch-arimanischen Wechselspiel heraus zu verstehen. Und daraus ergibt sich diese Grenzgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit. Das ist sozusagen das, was erzeugt, dass das Licht das eigentlich völlig zeitlos wäre. Das heißt, im Augenblick den ganzen Kosmos erfassen würde, dass das also auf eine endliche Geschwindigkeit heruntergebremst wird sozusagen. Das ist da drinnen. Nur eben von der Innenseite betrachtet das Licht ist das jetzt das Interessante der Einsteinschen Formeln, weil jetzt habe ich das Problem, ich habe eine endliche Geschwindigkeit, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Gut, okay, die elektromagnetischen Formeln sagen mir das, aber grundsätzlich, warum soll das die höchstmögliche Geschwindigkeit sein? Weil Newtonsche Mechanik sagt, also Geschwindigkeit entsteht also durch Beschleunigung, die Kraft, die ich dazu brauche, ist Masse mal Beschleunigung, also je größer das Ding ist, desto mehr muss ich anschieben, dass in Bewegung kommt, aber grundsätzlich ist zumindest theoretisch keine Grenze da. Ich brauche natürlich immer mehr Energie, je schneller ich es machen will, aber grundsätzlich ist nicht einzusehen, dass irgendwo ein Ende ist. So, was sagt jetzt der Einstein? Dann fällt also auf, Lichtgeschwindigkeit ist da heute, das ist eine Höchstgeschwindigkeit. Und Licht als solches ist noch dazu masselos, also Licht physikalisch gesehen ist nicht etwas, was Masse hat. Also das gibt es nicht, das hat keine Schwere sozusagen.
Selbst durch einen Ariman kriegt es keine.
Selbst durch einen Ariman kriegt es keine, genau. Selbst dadurch entkommt es. Gut, jetzt denke ich, dass ich, wenn das Licht schon nicht schneller fahren kann, dann kann erst recht doch, wie soll dann ein materieller Körper schneller fahren können. Das passt irgendwie nicht. Aber die Newtonschen Gleichungen würden das erlauben. Aha, ja, mathematisch lässt sich schon einen Trick finden. Ich baue eine Formel, die so ist, dass eigentlich die Masse des Objekts, je mehr ich es beschleunige, immer größer wird. Das heißt, sie setzt immer mehr Widerstand der weiteren Beschleunigung entgegen. Das heißt nicht, dass es immer größer wird, aber dass es immer dichter sozusagen wird, immer schwerer wird das Ganze. Also je schneller es wird, desto mehr Widerstand setzt es entgegen der weiteren Beschleunigung.
Ja, das ist
also das ist wie ein Auto, wenn ich es beschleunigt hätte, jetzt anfangen jetzt mit einer Tonne, dann hat es schon 1,2, 1,5 und wenn ich gegen die Lichtgeschwindigkeit komme, wäre die Masse unendlich groß. So ist die Formel gebaut. Und das heißt, dann ist es aus. Dann kann ich tun, was ich will, merken kann ich nicht. Selbst mit unendlich viel Energie könnte es dann immer weiter beschleunigen. So, das hat aber jetzt Folgen. Das hat Folgen auch für alles andere dieses Gegenstandes. Das hat die eine Folge, dass der Gegenstand immer mehr zusammengedrückt wird. In Bewegungsrichtung nämlich. Nicht in der Richtung der Quere, in Bewegungsrichtung. Er schrumpft sozusagen. Nämlich, wenn er angenommen Lichtgeschwindigkeit hätte, würde er auf Null zusammenschrumpfen. Das heißt, der Auto, das vorhin bildlich gesprochen, wird ganz flach werden. Die Breitseite war wurscht, aber ich meine, ist in der Praxis natürlich nicht machbar. Sind alles Dinge, die man mittlerweile messen kann. Also an winzigen Objekten sozusagen, kann man das alles messen. Und das stimmt mit den Einsteinschen Gleichungen überein. Und noch ein Faktor ist, die Zeit vergeht immer langsamer. Die Zeit vergeht immer langsamer, das ist das Nächste. Je schneller das Ganze beschleunigt wird, desto langsamer vergeht für das bewegte Objekt im Vergleich zur Außenwelt die Zeit. Und wenn es Lichtgeschwindigkeit erreicht, bleibt die Uhr sozusagen stehen. Das heißt, für den Lichtstrahl im Prinzip ist Anfang und Ende, also da ist der Stern und da sind wir, die schauen, für das Licht vergeht aus seiner Perspektive die Zeit null. Also das heißt, es überspannt das Ganze in Gleichzeitigkeit. Nur für uns äußerlich, die wir uns nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, für uns vergeht da vielleicht, weiß ich nicht, 100.000 Jahre, wenn der Stern vielleicht 100.000 Lichtjahre entfernt ist. Und, also das sind natürlich sehr kuriose Ideen, aber das ist
naja, ich finde das gar nicht so kurios, ja. Wenn ich den Geist ja als zeitlos bezeichne, das ist nicht kurios.
Nein, eh nicht. Nein, ist es eh nicht. Also und das ist in Wahrheit ist das auch das typisch Charakteristische für den ätherischen Zustand, weil da sind wir genau in dem Zustand der Zeitlosigkeit oder der freien Beweglichkeit in der Zeit, wenn man so will. Und da sind wir bei dem, wo wir irgendwo ausgegangen sind, wenn so eine Schöpfung entsteht mit der ganzen Planetenkette und wo wir gesprochen haben, das Schöpfungsziel, das erreicht werden soll. Und ich gesagt habe, das ist nicht was, was am Anfang an ein Reißbrett ausgedacht wird und am Ende ist halt dann annähernd so geworden, sondern eigentlich indem dieser Schöpfungsgedanke hervortritt, ist er überräumlich, überzeitlich auf einmal im Prinzip als Ganzes da. Das heißt, das ist wie in einem Samenkorn die ganze Pflanze drinnen steckt. Und ich kann nicht zwischendurch entscheiden, nein, eigentlich sollte jetzt doch nicht eine Rose draus werden, sondern lieber hätte ich jetzt, dass eine Lilie draus wird. Das wird nicht funktionieren.
Zu spät.
Also, das ist zu spät. Das ist sozusagen in dem Schöpfungskeim. Das heißt, was da herauskommt, schon auf erster Ebene, ist eigentlich die Gesamtentwicklung in einer gewissen Weise drinnen. Aber halt nicht als Äußeres, sondern halt auf innerer Ebene. Und mit jeder Ebene, wo es herunterkommt, kommen Faktoren jetzt noch zusätzlich dazu, die das modifizieren müssen, die nicht ursprünglich da drinnen sind. Aber das Gesamtkonzept sozusagen steckt in dem, was da herauskommt, schon drinnen. Also in dem Moment, wo es da ankommt, ist das Gesamtkonzept sozusagen, wenn man will, drinnen, bildlich gesprochen. Und nur in diesem Sinne kann man vom Schöpfungsziel sprechen.
Dann können wir uns zurücklehnen, oder?
Naja, jetzt könnte man sagen, das wird eh sowieso erreicht. Ja, naja, es ist eben, man darf nicht vergessen, jetzt kommt jetzt die untere Ebene, die da was entgegenbringt. Und erst beide zusammen ergeben das Ganze. Und
mit der unteren Ebene?
Und vor allem in dieser unteren Ebene, das Bekannte ist jetzt ganz besonders bei unserer Erdentwicklung, also wo wir im Zentrum stehen, betrifft aber natürlich letztlich die ganze Planetenkette, die siebengliedrige. Wir als Menschen mit unserem Ich, das da unten steht, mitten in der physischen Welt, wir haben jetzt noch bekannterweise die Möglichkeit, direkt da was herauszuholen und dem was entgegenzuschicken, dem was da von oben herunterkommt. Und das, was da kommt, ist in dem Schöpfungsplan nicht drinnen. Das heißt, die Schöpfung, die jetzt real entsteht, im Zuge dieser letztlich siebengliedrigen Planetenkette, ist bedingt durch uns, und zwar wirklich durch uns Menschen, die wir in der Mitte stehen, dieser ganzen Kette, weil eben die vor uns alle waren, haben diese Möglichkeit nicht gehabt. Die haben alle nur die Möglichkeit, das von da zu entnehmen. Wir haben die Möglichkeit direkt.
Es ist das Salz der Entwicklung.
Genau, genau, genau. Wir schicken was entgegen und das modifiziert jetzt sozusagen diesen Organismus. Es ist, wir schicken also was Eigenes hinein, was nicht im Gesamtkonzept vorgesehen ist oder nur vorgesehen sozusagen dafür der Freiraum ist. Dass es überhaupt möglich ist, dass was entgegengeschickt werden kann. Aber was muss erwartet werden? Und wir setzen eigentlich mit jedem schöpferischen Impuls, den wir machen, sozusagen so eine kleine Schöpfungsblase dem entgegen, den wir in die große hineinbauen. Irgendwo, und das durchdringt sich. Und dadurch ist es erstmals auch möglich, dass das große Schöpfungsziel, das eigentlich fertig ist, in gewisser Weise auch nicht erreicht werden kann. Oder was ganz anderes daraus wird. Weil das davon abhängt, was wir da hineinbringen. Und die Kunst ist jetzt, dass wir das, was wir hineinbringen, mit dem, was uns da entgegenkommt, in Harmonie bringen irgendwo. Eine Harmonie, die an sich gewährleistet ist, dadurch, dass es aus derselben Quelle kommt. Aber wenn man es durch die Herrschaften da abbringen lassen, das vielleicht in einer sehr schrägen und ungenügenden Weise hineinbringen. Und dann eher so laufen kann, dass das, was wir hineinbringen, zerstörend auf das andere wirkt und umgekehrt, dass sich das nicht verträgt jedenfalls. Also dass da sich die Sache zu spießen beginnt. Also das ist nicht, diese Harmonisierung ist sozusagen nicht garantiert. Sie ist zwar veranlagt, weil es aus derselben Quelle kommt, aber trotzdem können wir im Prinzip einen ganz anderen Schöpfungsplan in Miniatur herausholen. Das heißt, eine ganz andere Zielvorstellung, wenn man so will. Und die kann sich spießen mit dem, was im großen Weltgeschehen herumkommt. Daher kommt es dann zu einer Disharmonie zwischen dem ganzen Kosmos und dem Menschen. Zwischendurch, nicht wahr? Weil eigentlich sollte man eingebettet sein in die kosmische Harmonie und wäre alles wunderbar, weil wir arbeiten eigentlich dauernd dagegen irgendwo.
Und dann müssen aus dem Devachan dann die Götter eingreifen. Das sind dann diese.
Ja, ja.
Dieses Eingreifen der Götter.
Ja, ja, richtig.
Die aus den Heiligen Schriften kennen.
Richtig, ja, ja. Nur diese Möglichkeit des Eingreifens hört immer mehr auf. Das ist das Problem. Um den Menschen die Freiheit zu geben, ist es eigentlich seit dem Mysterium von Golgatha so, dass sie zumindest die regelrechten Hierarchien heraushalten, den Menschen was aufzuzwingen. Ich meine, sie reparieren schon viel, was wir anrichten und unterstützen uns, wenn wir das wollen, aber es ist nicht mehr sozusagen zwangsläufig. Vor allem kann der Mensch nicht gezwungen werden und soll auch nicht gezwungen werden, wieder auf Kurs zu kommen, weil dann wäre es mit der Freiheit vorbei. Also das ist das Dramatische daran, weil sozusagen die Erlösung am Ende, wenn man so will, oder die es wird alles gut irgendwo, nicht wirklich garantiert ist. Sie ist sehr wahrscheinlich, vor allem weil wir trotzdem schon einiges getan haben auf dem Weg, im positiven Sinne auch. Aber es ist jedenfalls nicht grundsätzlich garantiert, dass das Schöpfungswerk gelingt. Das ist eben das große Risiko und das ist zumindest jetzt einmal was Einmaliges, was eben auch auf den vorhergehenden Entwicklungsstufen alter Saturn, alte Sonne, alter Mond noch nicht der Fall war. Da war trotz Widersachern und so weiter, die eigentlich immer garantiert, dass das Ziel insgesamt, das kosmische Ziel erreicht wird. Jetzt während der Erdentwicklung ist schon das erste Mal die Gefahr da, dass die Erdentwicklung nicht ganz das Ziel erreicht, das sie erreichen soll. Und das ist aber noch nicht das Ende der Planetenkette. Es geht jetzt weiter.
Ich komme noch kurz in Devachan. Das heißt, es ist aber nicht falsch,
ja?
Wenn ich Gebote dieser Götter aus dem Devachan befolge und glaube und vertraue, dass sie richtig sind, auch jetzt nicht, in dem Entwicklungsstadium, wo wir sind.
Ja, ja. Na, sicher nicht. Ich meine, das ist auch das Christuswort. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Also, weil die Gesetze sind ja an sich richtig. Es wäre nur falsch, es heute einfach nur mehr passiv aufzunehmen, weil es der oder der gesagt hat. Sondern ich bin eigentlich heute verpflichtet, es in mein Ich aufzunehmen. Weil die Gebote im alten Sinne sind noch auch also die 10 Gebote, die Moses dem jüdischen Volk gegeben hat, sind noch an das Volks-Ich gegeben im Grunde. Und das, weil das einzelne Ich noch nicht die Quelle sein konnte, damals es selber hereinzuholen. Also das heißt, ich muss diese Gesetze, kann mich an ihnen orientieren, sie nehmen, aber ich muss sie selber aus eigenem Erleben, aus eigenem Willen eigentlich erst zu dem heute machen, was sie heute sein können. Weil, wenn man sie jetzt anschaut, die 10 Gebote oder so, das stimmt natürlich alles und das ist richtig. Aber mit dem alleine hupfe ich heute in der Welt sozusagen noch nicht weit, in der konkreten Situation. Vor allem, weil vieles ja auch Verbote sind. Du sollst nicht. Gut, also ich soll das nicht und ich soll das nicht. Aber was soll ich denn jetzt tun, konkret, in der Situation? Also das heißt, es bleibt uns nicht erspart, in einer konkreten Schicksalssituation die Verantwortung für das eigene Handeln in dem Sinn zu übernehmen, dass ich mich so oder so entscheide, kreativ also selber eine Möglichkeit finde und nicht irgendwo nachschlagen kann, wie ich es tue. Also das betrifft dann auch vor allem noch mehr ja die sekundären Regeln. Im Judentum gibt es ja dann 100.000 Dinge, weiß ich nicht, über 600 Regeln oder was, wie man wo das tun soll und das tun soll und das tun soll. Das allein ist zu wenig, weil auch das deckt die Komplexität unserer heutigen Welt nicht ab, sondern im Grunde kann ich dann nur in einer konkreten Situation selber intuitiv, schöpferisch herausholen, wie ich handle. Also das, was Steiner dann eben die moralische Intuition nennt, die greift genau dorthin. Und die sagt mir erst, wie ich in einer ganz konkreten Situation mit ganz konkret gegebenen Menschen handle. Und der andere in derselben oder ähnlichen Situation würde vielleicht ganz anders handeln und es wäre auch richtig, weil er andere Fähigkeiten und so weiter hat. Ich meine, ein Arzt bei einem Unfall wird anders handeln können als einer, der gerade einen Erste-Hilfe-Kurs vielleicht gemacht hat. Deswegen kann er aber auch helfen. Aber anders. Also je nach den Fähigkeiten, die man hat. Da ist für jeden Platz und für jeden die Möglichkeit, etwas richtig zu tun. Ja, mach ein bisschen Gymnastik, schaut nichts. Ich habe es ja leicht, ich kann da herumhüpfen über. Aber ihr könnt es auch herumhüpfen. Ja, also wir sind in einer schwierigen Situation.
Das war schon immer.
Ja, aber wir kommen immer mehr hinein, weil also immer weniger das genügt, weil das alles samt den Geboten oder was ist eben das, was von oben herunterkommt. Und das fordert die Ergänzung von unten. Das hebt das nicht auf, im Gegenteil, es soll sich ja harmonisieren damit, aber es fordert das, was dazukommt. Aber das liegt in unserer Freiheit, es zu geben oder nicht zu geben. Das ist der Punkt, also da kann uns niemand zwingen als wir selber sozusagen. Sich selbst zu zwingen ist die Freiheit. Wenn man so will. Naja. Weil wenn wir es uns nur bequem machen wollen, dann sind es ja die Herrschaften da, die an uns ziehen. Das sind ja nicht wir in Wahrheit. Weil das Ich ist, besteht in ununterbrochener Tätigkeit, weil es eben eigentlich aus der Schöpfungsquelle stammt und es besteht nur im Tätigsein. Und selbst das ist schon ein hilfloser Ausdruck dafür, aber würde in dem Moment aufhören zu existieren, was nicht tätig ist. Ist ja im Faust auch das ständige Thema drinnen. Nicht wahr? Hätte ich je beruhigt, mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich, um mich getan, kannst du mich schmeicheln, dir belügen, dass ich mir selbst gefallen mag, so wie ich Gott bin und so weiter. Das sei für mich der letzte Tag. Ja, weil aus dem Ich heraus tätig ist. Und der kann nur ununterbrochen tätig sein. Ich habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht. Es ist kein Moment der Ruhe im Grunde. Ich meine, das muss ich jetzt nicht, soll ich jetzt natürlich nicht in einer äußeren Betriebsamkeit, in einer dauernden Niederschlagung. Das weil man sieht ja oft viele Leute, die ununterbrochen gehen, gar nicht irgendwas müssen sie tun und können nicht eine Minute ruhig sitzen. Und rennen in Wahrheit vor sich selber davon, weil sie es mit sich selber nicht aushalten. Also das heißt nicht ununterbrochen äußerlich was tun, aber das Ich hat schon auf jeden Fall ununterbrochen damit zu tun, sich selbst ununterbrochen neu zu erschaffen. Wir erschaffen uns eigentlich in jedem Moment neu und heben uns in jedem Moment auch wieder auf und bleiben trotzdem der Gleiche durch die ganze Dinge. Man kann das nur in paradoxen Formulierungen im Grunde ausdrücken. Das Ich ist in einem ständigen Prozess des Sich-Erzeugens und des Sich-Vernichtens und Wieder-Erzeugens und Vernichtens und Wieder-Sich-Erzeugens. Das ist das Bild vom Phönix aus der Asche. Das geht gar nicht anders. Also, darum kann ich es auch nicht beschreiben in irgendeiner Form. Weil kaum will ich anfangen, es zu beschreiben, ist es eigentlich in der Form schon wieder weg und hat sich schon wieder neu geschaffen.
Und das war die Conchita Wurst, so erfolgreich. Der Phönix.
Genau. Ja, es ist eh interessant. Also es ist damit nur das Ich-Thema irgendwo angesprochen.
Wirklich in jedem Moment?
Im Grunde in jedem Moment. Nur ist es uns natürlich in den seltensten Momenten bewusst und ganz bewusst sowieso nicht. Manchmal ahnen wir es irgendwo. Ich meine, wenn wir es wirklich einmal ahnen nur und herankommen, dann ist es eh schon ein tief erschütterndes Erlebnis. Weil dann ist es das Erlebnis also dieser wirklichen absoluten geistigen Schöpfermacht, die darin ist, der Unzerstörbarkeit, die damit verbunden ist, eben einfach das Bewusstsein, ich komme von da. Das wird Erlebnis dann. Ich meine, das ist das, was der Steiner schildert in jungen Jahren, wie er da in Anknüpfung an die Philosophie Schellings, der das also irgendwie ein bisschen beschrieben hat. Jetzt sagt er, in dieser Nacht habe ich das erlebt. Ich habe zuerst über philosophische Gedanken nachgedacht und eben darüber, ob das wahr ist, was Schelling sagt, wenn man also sozusagen in sein tiefstes Inneres verhangenes Heiligtum schaut, dass man dort dem Ewigen ansichtig wird, dem Ewigen des eigenen Wesens, das aber eben in dem ununterbrochenen Entstehen und Vergehen besteht, wird, und das schreibt ein Freund, dass in dieser Nacht eben genau das passiert und dass also das jetzt einfach die ganze idealistische Philosophie des Schelling und was sie darauf aufbaut, also viel tiefer und anders versteht noch aus dem Erlebnis heraus. Also das ist das, den Moment des Erlebens.
Und wie kann ich mir jemals bewusst werden in meinem Ich, wenn das ständig in Werden und...
Naja, der Punkt ist, das sozusagen können wir eigentlich gar nicht fassen. Wir haben eben das kleine Ich da unten, das aber das Spiegelbild davon ist. Und da spiegelt sich halt also, was wir so alles tun und was wir daher als Erinnerung mittragen und dergleichen. Das gibt uns unser Bewusstsein. Also normal haben wir nur das Bewusstsein von dem da unten. Und die nächste Stufe zu lernen, weil das Problem ist, das, was da direkt heraus stammt, was also das wirkliche Ich ist. Wobei das Wort ist, also das heißt das Sein, auch schon falsch ist, eben weil es ja ununterbrochen entsteht und vergeht. Also das heißt, das ist nicht zu fassen. Also das
an sich selbst kann sich überhaupt nicht fassen, auch die Gottheit nicht. Daher bringt sie die Schöpfung hervor, weil sie sich an der Schöpfung bewusst wird. Und was im Großen, das ist der Grund, warum die Gottheit eigentlich eine Schöpfung hervorbringen muss, in gewisser Weise. Das ist sozusagen, das ist ihr Bewusstseinsprozess, könnte man sagen. Also indem sich die Gottheit ihrer selber bewusst wird, wenn ich es jetzt umgekehrt formuliere, dadurch bringt sie die Schöpfung hervor, indem sie sich ihrer bewusst wird. Ich kann umgekehrt sagen, indem sie die Schöpfung hervorbringt, wird sie sich an ihr bewusst. Das ist von zwei Seiten aber dasselbe gesagt. Und das gilt im Kleinen für uns Menschen auch. Und jetzt, so wie wir sind, werden wir uns erst bewusst, wenn wir auf den dichtesten Spiegel, nämlich des physischen Leibes, stoßen. Das heißt, wenn unser Ich mit seiner Tätigkeit, mit seiner rastlosen Tätigkeit anrennt an unserem physischen Körper. Und der physische Körper dem den größten Widerstand entgegensetzt. Weil der lässt sich nicht so leicht darauf ein, sich da umbilden zu lassen.
Da fängt es aber erst an. Es geht dann weiter.
Da fängt es erst an. Wenn es mir jetzt gelingt, zum Beispiel schon an der Ätherwelt mich zu stoßen, dann bin ich im Grunde in der imaginativen Erkenntnis drinnen. Dann bin ich bereits in einem leibfreien Bewusstsein drinnen, also im Sinne von befreit vom Physischen. Und das ist aber auch noch nicht die letzte Stufe, dann kann ich da rauf, da komme ich also dann Inspiration, Intuition.
Und ist das angenehm, oder?
Angenehm. Jein.
Ja, ich würde es aber jetzt einmal kleiner aussehen. In dem Moment, wo ich Körperbewusstsein habe, ja, habe ich ja auch mit dem Äther zu tun, der in mir
auch, ist. Auch, sicher.
Der bildet mich.
Sicher.
Der bildet ja den Körper. Und mit dem Astralischen,
Sicher. Ich meine, das sind alles Teile unserer Leibeshüllen. Das ist schon klar. Also,
die zweite Medaille ist dann, dass es eine große Ätherwelt gibt, aber wir haben ja auch die Ätherwelt.
Ja,
ich habe sie ja in mir.
Das ist schon richtig. Aber da komme ich trotzdem eh schon, also wenn ich die Ätherwelt erlebe, komme ich trotzdem schon in die Imagination hinein. Also da komme ich ja namentlich also zu einem imaginativen Erleben dessen, was im Organismus abspielt bis zu einem gewissen Grad. Also das sind Erlebnisse, die dann, selbst wenn es nur traumavoll bewusst sind, daher durchaus auch Aufschluss geben können über organische Sachen, ist ja für die Medizin gar nicht so unwichtig.
Und den Kranken geht es erst gut, weil die haben ständig mit
Hand an. Ja, sicher, ist ein Bewusstseinsprozess, na sicher, ja, klar. Und also gerade auch dann, wenn es mit Schmerzen verbunden ist oder so, dann, ich meine, was natürlich nicht angenehm ist, das ist klar, aber die Frucht ist, dass man sehr viel Bewusstsein mitnimmt dann über diese Dinge. Und dann namentlich fürs nächste Erdenleben also viel bewusster noch mitarbeiten kann an der Gestaltung des physischen Leibes. Und so also kann man das aber trotzdem schrittweise halt hinaufziehen. Das sich spiegeln. Also da ist dann in der Regel außer mal für unseren jetzigen Maßstab. Das heißt nicht, dass es nicht später dann einmal noch weitergeht, aber da sind wir auf der Stufe der Intuition. Das heißt, in der Intuition erleben wir eigentlich das, was von da kommt, gespiegelt im Devakan, in der geistigen Welt, das heißt in der Vernunft oder der Verstandeswelt. Wenn es in der Vernunftwelt gespiegelt wird, dann bin ich drinnen, wie sagt der Steiner, also beim reinen Denken oder bei der Intuition, das rein geistige Erleben eines geistigen Inhalts. Also selbst wenn ich das so, wie es in der Philosophie der Freiheit geschildert ist, erlebe, dann erlebe ich genau das, dass das von hier aus
wirkende Ich, also das große Ich, schauen wir es mit Großbuchstaben hin, sich spiegelt im Devachan-Bereich, und zwar im oberen Devachan-Bereich. Dann bin ich in dem ganz reinen Denken drinnen. Aber es fängt schon an, anfangen tut es schon da. Also da unten hätte ich unser normales, logisches Verstandesdenken. Da spiegele ich mich am physischen Gehirn. Wenn ich mich da spiegle an der Ätherwelt, komme ich schon in ein lebendiges Denken hinein, und die höchste Form dessen erlebe ich aber, wenn ich mich da spiegle. Dann bin ich im rein intuitiven Denken drinnen, das heißt im rein geistigen Erleben eines rein geistigen Inhaltes. Weil dann unser Ich sich da bewusst wird. Und auch unser Ich-Bewusstsein, unser Ich-Erleben in dem Moment also da hinaufrückt. Also ich muss jetzt mittelgroß schreiben. Und ich meine, es ist schon sehr viel einmal da, ein bisschen hinaufzurücken. Das ist schon, wenn man da drinnen ganz wären, hätte man vollkommen Imagination, also Hellsehen in Wahrheit. Das Interessante ist, dass eben die Entwicklung aber tatsächlich so ist, dass wir eher leichter sogar da herkommen. Auf einer ersten Ebene. Ja, das ist nicht immer so ganz systematisch, rückt das vor. Also, wenn wir uns mit wirklich rein geistigen Themen beschäftigen, in der Meditation oder sonst wo, und noch nicht jetzt die Imagination aufleuchtet, dann kommt intuitiv sehr vieles eigentlich auf der Ebene zustande. Und der Schulungsweg geht aber jetzt systematisch da hochzurücken, weil natürlich kriegt es dann trotzdem eine andere Qualität, wenn ich diese Erlebnisformen auch alle ausbilden kann. Weil es kriegt da die Intuition, die zwar eine richtige Intuition ist, aber trotzdem einen vergleichsweise blassen Charakter hat. Und weil die Imagination ist was sehr, sehr Reiches, relativ im Vergleich, also weil es eine Bilderwelt eigentlich ist eben. Und da ist es keine Bilderwelt mehr. Ich meine, da ist es nicht einmal mehr vergleichbar mit dem inneren Sprechen, sondern es ist erlebbar im Grunde nur mit dem Moment des Erlebens, wo man sagt, ich hab's. Und in dem Erleben des Ich hab's ist aber alles drinnen. Aber das muss ich erst fassen können, sozusagen, irgendwie. Und am weitesten ausgebreitet fasse ich es in der Imagination da unten. Weil ich erlebe ja nichts anderes da unten, als das, was ich da oben auch erlebe, nur in einer anderen Form halt. Aber der geistige Hintergrund ist sozusagen derselbe. Ich kann dieselbe geistige Sache eben auf der Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene erleben. Und da erfasse ich eigentlich erst wirklich, wie es aus der Schöpfungsquelle herauskommt, sozusagen. Das heißt, in seiner unmittelbarsten Geistigkeit. Und da erlebe ich es schon in einer sehr ausgestalteten Form, in Form von relativ reichen, imaginativen Bildern.
Das leichter umzusetzen ist danach, oder?
Ja, mit dem kann ich ja konkreter was anfangen. Ja, das so ist es, ja. Also, daher muss es von der moralischen Intuition, wenn man es jetzt auf das spezielle Gebiet nimmt, durch die moralische Fantasie erst einmal da herunterholen, überhaupt. Weil die moralische Fantasie in Wahrheit ist eine Art Imagination. Weil man sozusagen in der Fantasie, also eine Imagination, die aber jetzt bezogen ist auf die Umsetzung in der physischen Welt. Also das heißt, es mischt sich da die Imagination mit dem in der Fantasie vorstellen, wie die äußere Handlung dazu ausschauen kann. Konkret. Na, wenn ich es nicht da unterholen kann, dann nutzt mir das Ganze gar nichts. Dann habe ich das zwar irgendwie erlebt und ich kann aber nichts anfangen damit. Und daher fängt der Schulungsweg an, weil es für uns am schwersten ist, mit der Imagination im Grunde an. Also nach dem Studium, das heißt, dass ich mich eben überhaupt ein bisschen mit den Sachen beschäftige, ist die erste systematische Übung zur Imagination am sogenannten rosenkreuzerischen Schulungsweg. Obwohl wahrscheinlich schon während des Studiums immer wieder Intuitionen auftauchen und aufblitzen. Aber die haben sozusagen noch nicht die genügende Dichte, die muss ich erst lernen. Und wenn ich die Imagination gelernt habe, kann ich sie fallen lassen und erlebe dann trotzdem die Imagination reicher. Weil ich einfach wacher geworden bin dort. Also wir haben zwar am ehesten heute die Intuitionen im reinen Denken eben, aber wir sind nicht wach genug, um sie in ihrer ganzen Tiefe auszuloten. Das ist der Punkt. Das heißt, der Schulungsweg führt dazu, dass ich das in immer größerer Tiefe und Klarheit und Wachheit ausloten kann. Und das ist zumindest jetzt in unserer Erdentwicklung das Höchste, was wir erreichen können. Also das die nächste mögliche Stufe wäre noch eine Spiegelung direkt am Buddhiplan, aber das ist also, sage ich mal, zumindest während der Erdentwicklung außerhalb der Reichweite. Gibt es auch von Steiner jetzt keine wirkliche Angabe oder so dazu. Das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, die ganze Sache. Und ja, jetzt wollen wir noch den Luzifer, wollten wir noch porträtieren. Den machen wir heute noch. Wenn wir ein bisschen Freiraum schaffen, wenn wir vielleicht gleich ein bisschen zeichnen. Ja. Also die luziferischen Wesenheiten auf dem alten Mond. Das heißt, Wesen, die ihre Ich-Entwicklung durchmachen, die zurückbleiben. Die einmal zunächst als unterste geistige Hierarchie, die entsteht, die Eigenschaften aller dieser Hierarchien, die die Engelwesenheiten auch haben, so irgendwie mitnehmen, Geisterfüllung, Selbstoffenbarung nach außen. Das haben wir mehrmals besprochen, dass also die Engelwesenheiten über uns eben nicht die Freiheit des Menschen haben, sich zum Beispiel nicht in ein eigenes Innenleben zurückziehen können, wo sagen, ich denke mir das jetzt so oder so, sondern wenn sie sich nach innen wenden, Geisterfüllung von oben. Und sie kriegen eigentlich mit, was die nächsthöhere Hierarchie ihnen vermittelt, was aber letztlich aus der Schöpfungsquelle stammt. Sie vernehmen es, wenn man so will, könnte man sagen, in Form der Sphärenharmonie, in der sich die Schöpfungsgedanken aussprechen. Die Sphärenharmonie, die Sphärenmusik ist nichts anderes als das göttliche Schöpfungswort oder die göttliche Schöpfungsmusik, die da kommt. Das nehmen sie auf. Also wir können sie uns vorstellen als ein, riesiges geistiges Gehörorgan eigentlich. So sind diese Wesenheiten, die da unten jetzt sich entwickeln während des alten Mondes. Alle eigentlich. Zunächst einmal sowohl die regelrecht fortgeschrittenen als auch die luziferischen, die dann also zurückbleiben. Und zugleich, was tun sie aus dieser Selbstoffenbarung heraus? Vor allem am Anfang, sie beginnen das, was sie aus der kosmischen Sphärenharmonie aufnehmen, sie beginnen es auszusprechen, in gewisser Weise zu äußern, wenn man so will. Also sie übersetzen es eigentlich nur in ihre Sprache, könnte man sagen. Aber inhaltlich ist es das, was sie aus der Sphärenharmonie entnehmen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Wesenheit, und da das Ganze sich ja schon ins physische, allerdings nicht ins fest physische, sondern bis in den flüssigen Zustand hinein zu erschrecken beginnt. Wir haben eine Wesenheit, die, wenn man so will, ganz Ohr und ganz Kehlkopf ist. Also Sprachorgan und Hörorgan in einem verbunden. Also das heißt, es fängt also irgendwie so an, dass wir den Kehlkopf irgendwo haben. Ja, der hat ja bei uns so kleine Flügel da. Und diese Flügel stellen wir uns aber jetzt sehr viel ausgeweiteter vor. Diese Flügel sind eigentlich sowas wie die Ohrmuscheln. Damit fängt das jetzt an, die ganze Geschichte.
Könnte man ein bisschen farbig machen. Es wird jetzt eine sehr stilisierte Skizze.
Aber
der Roter, ja, das suche ich nämlich gerade. Ich habe mir so ein dunkles Roter.
Gab's ein? Leichter malen. Dunkelrot, aber leicht malen, nicht zu stark.
Ich habe schon was.
Ich weiß nicht mehr, das ist ein rosa Ritter fast. Ein rosa ist auch nicht gut. Ins Mischen. Also Steiner sagt dann, das bildet dann, eigentlich bei Menschen kann man sich vorstellen, das ist das, was die untere Ohrmuschel bildet. Also Ohrlapperl bis Ding. Das ist aber eher flügelartig gedacht. Also beim Lucifer ist das alles flügelartig. Flügelartiges Ding. Wir schauen uns da draus wieder.
Eine fliegende Ohrmuschel,
ja genau. Und jetzt nur die luziferischen Wesenheiten haben aber jetzt die Tendenz, eben etwas von dem, was sie durch Geisterfüllung aufnehmen, für sich zu behalten als Innenleben. Und auch nicht alles auszusprechen. Also es ist ein gewisser Rückstau irgendwo sozusagen drinnen. Und das, was sie für sich behalten, so in sich bewegen, das bildet, man könnte sich jetzt vorstellen, den Schädel des Menschen, aber ganz in Bewegung begriffen. Das heißt, was wir innerlich als Denkbewegung ausführen, die ganze Schädelformung oben ergreifen. Das ist jetzt das, was diese luziferischen Wesenheiten, nämlich von dem, was sie da aus der Sphärenharmonie aufnehmen, also hören, nicht mehr alles aussprechen nach außen, sondern, wenn man so will, nach innen behalten und in eine Denkbewegung umsetzen.
Verarbeiten.
Was zu was Eigenem machen. Also da ist jetzt was ganz, ganz Bewegtes. Das ist so, wie man das ganz qualenartig bewegt, da mit Fangkammern was
gut. Das ist die größte.
Ja, jetzt kommt der Hammer langsam.
Aha.
Die hat so. Ja, die hat so einen Hauerlauf. Jetzt wissen wir, ob das Hauerlauf ist.
Ja.
Das hat schon so eine gewisse Richtigkeit.
Also aber es ist organbildend schon.
Es ist organbildend, ja. Genau.
Das ist ja ganz wichtig eigentlich, ne?
Richtig.
Sonst könntest du es ja nichts behalten.
Richtig, also das heißt, es bildet da etwas. Das sind also jetzt die eine Strömung, die von unten kommt, und da kommt von oben sozusagen die andere entgegen. Wenn man jetzt will, kann man sich da sozusagen aber sehr hineingesetzt, also Steiner macht es dann wieder so, das Gesicht von dem Luzifer hineinzeichnen. Aber ganz, ganz zurückgenommen eigentlich. Ganz zurück, so fast, als wenn das da drinnen stecken würde, irgendwie so ganz tief ins Innere hineingenommen. Und da ist wirklich liegen wir mal ein bisschen erobert und offen. Ja.
Da oben ein bisschen dunkler.
Ja, das ist das luziferische Wesen.
Das ist das luziferische Wesen. Genau. Und
das ist ja mein Gehör.
Ja. Also wenn man das jetzt nicht. Und das, was ohrenartig ist, das geht dann da in diese Flügel über. Das ist einmal, man sieht das Ohrenartige, muss man sich da vorstellen, wirklich mit den Flügeln verbunden. Oder das Ohrenartige wächst aus diesen Flügeln heraus. Also man kann sich vorstellen, da nimmt es diese Sphärenharmonie heraus, nimmt aber was Eigenes und aus dem heraus bildet sich jetzt da diese Gesichtsform heraus. Das Antlitz als etwas
Eigenes,
genau, ist etwas Eigenes, richtig. Ganz genau.
Mit Ich oder ohne Ich?
Naja, schon mit Ich oder mit halt noch nicht einem vollendeten Ich, aber eben noch nicht genau den Ich-Eigenschaften, die wir haben. Und eben auch nicht mit der vollen Freiheit noch. Das ist, ihnen ist die Möglichkeit gegeben, sowas zurückzuhalten, aber sie können, sie haben deswegen mit dem Ich, das da zurückzieht, eben nicht die Möglichkeit, den Zugang bis daher zu finden. Das ist das Problem. Schauen, sie halten etwas von dem, was von oben kommt, für sich zurück, fangen an, ein eigenes Innenleben daher auszubilden und nach außen hin beginnen sie damit automatisch auch zu lügen, weil sie nicht ihr volles Wesen aussprechen. Und das ist schon Lüge. Das ist der Anfang der Lüge. Das heißt, wir als Menschen lügen ununterbrochen, indem wir nicht ununterbrochen unser ganzes Wesen der ganzen Welt präsentieren. Wir können gar nicht anders.
Das ist aber schön.
Das ist der Reichtum der Menschen, dass sie differenzieren können. Sonst wäre es ja simpel.
So, ja, richtig, ja, sonst wäre das alles simpel. So, und viel mehr ist schon nicht da. Von unten kann man höchstens so sagen, dass da ein bisschen, dass ja mit der Erdenmaterie in Verbindung kommt, sich da so irgendwas Wurmartige, eben dieses Schlangenartige fast fortsetzt oder manchmal sogar bis zu Haxeln irgendwie geht. Wenn man sich so anschaut, die Luzifergestalt, die bei der Statue des Menschheitsrepräsentanten dabei ist, sieht man zwar so alte Haxeln unterhängen, aber die sind eher schlangenartig fast, die unterhängen. Also es steigt da eigentlich sozusagen von unten, könnte man sagen, in bläulich, wenn man es in der Imagination schaut, in bläulicher Form so der Stoff ist Dunst. Und zwar mehr besser gedacht. So wirklich, also daher wirklich Dunst ist gar nicht so schlecht ausgedrückt. Also ein bisschen diffuser, die ganze Geschichte. Und das durchdringt es. Und da diese Kräfte da. Gerade da unten kann man es wirklich dann so blau-violett zeichnen, wo sich das durchdringt. Also das von unten Aufsteigende durchdringt mit dem ursprünglich aus dem Kosmischen Kommenden. Da werden Sie über ihn wieder erkennen, das Luziferkleid, das er jetzt im vierten Drama in der Saturnsphäre trägt, oder in Sonnen- und Saturnsphäre. Da hat er nämlich ein blaues Untergewand und ein blau-rötliches Obergewand, also so ein Rot, dass das so ein bisschen einen Blaustich schon hat. Ja. Weil sonst üblicherweise ist es mehr das gelb-rote. Was das sein soll, hat keine Idee. Aber da wird es unten, diese Dinge, also da wird lustigerweise gerade bei Luzifer, wo es jetzt um Aufstieg in die relativ höchsten Sphären geht, weil Saturnsphäre korrespondiert, also da mit dem oberen Devachan sogar geistig gesehen, dass er gerade da die untere Erscheinungsweise mehr zeigt und mehr hervorhebt. Das ist ganz interessant. Ich kann euch jetzt gar nicht erklären, warum. Das fällt mir nur auf.
Ich habe nicht verstanden, wie man das geht. Also den unteren Teil seines
Nein, Wesens. Nein, das Kleid ist jetzt Und die, wenn du schaust, bei der Aufführung ist es blau und ein roter Mantel drüber. Mhm. Und zwar so ein dunkler roter, also so ein nicht so gelb strahlender roter, sondern so einer. Und das entspricht dem luziferischen, diesem unteren Teil. Mhm. Also dort, wo sich diese Erdendünste, also die Erdenmaterie, verbindet mit dem, was da von oben herunterkommt. Weil oben ist es viel mehr, geht es mehr in die gängbaren Anschautöne. In der Imagination, also geht man so. Schaut sich davon vor, sieht der Strohlfetter.
Und das geht bis ins Wässrige
hinein? Das geht bis ins Wässrige hinein, ja. Das reicht bis ins Wässrige hinein irgendwo. Und der Luzifer, natürlich, was der will, weil der Luzifer, der ist eigentlich auf die Astralwelt beschränkt. Und will wenigstens runter bis zur Ätherwelt. Und die Ätherwelt hat sehr viel mit dem Wässrigen zu tun. Und im Wässrigen wirkt das Ätherische. Es geht noch viel weiter. Also, wenn man da die Osterimagination zum Beispiel hernimmt, da kommt raus, also Luzifer ist sehr stark tätig in dem jetzt aufkeimenden Pflanzenprozess, auch mit der, vor allem mit der Kohlendioxidentwicklung, die aufsteigt, also wenn die Pflanzen in der Nacht das Kohlendioxid ausatmen. Und er möchte eigentlich am liebsten so eine Kohlendioxidschicht über die Erdoberfläche legen, dass alles Leben erstirbt, weil wir ersticken nämlich darunter. Und er sich holen könnte über die Ätherkräfte, weil die Ätherkräfte, denen macht es nichts. Also das heißt, er möchte eigentlich beim Menschen haben, das am besten, das da unten abfällt und da im Ätherischen bleibt. Das heißt schon Erdenbewohner, aber der Äthersphäre. Und da könnte er sich mit ihm sehr gut verbinden.
Naja, mit unseren Automobilen machen wir eh diese Schichten.
Ja, wird genau. Also so gesehen ist die ganze Kohlendioxid, das ganze Kohlendioxid-Thema auch ein interessantes. Mhm. Und die Kohlendioxidbelastung, die immer mehr steigt. Also da steckt schon was drin. Und das ist eben in dem Fall gar nicht der Ariman, der interessiert daran ist, sondern der Luzifer. Der ist im Grunde daran interessiert. Also der Luzifer will runtergreifen nach der Ätherwelt. Das weg braucht er nicht, aber Ätherwelt will er haben. Der Ariman kommt von unten und will astralisches primär mal haben. Nach dem greifen sie. Ja, also jetzt haben wir den Kerl auch porträtiert. Bunt ist er wenigstens.
Doch, der ist schick.
Mhm. Der ist schick. Er ist richtig oben aufgeblustert, wie er es gern tut.
Ich will behalten. Ich will schon behalten für sich. Gell?
Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Schon. Schon. Ja, dann werden wir das nächste Mal einfach schauen, dass wir uns etwas konkreter mit dem ganzen Text beschäftigen. Mhm, Sündenfall. Jetzt haben wir so die Vorbereitung. Danke.